Guten Morgen. Wir haben schon in diesem Gottesdienst eigentlich sehr viel erlebt. Allein schon die Lesung des Evangeliums von der Hochzeit zu Kana ist ja schon immer, ich meine, es ist immer ein bunter, ein voller Text. Das ist wirklich cool. Dann haben wir hier die Sänger gehört, also ich meine, großartige Stimme. Ich muss euch allen ein Kompliment machen, es ist wirklich schön, dass ihr euch zusammengetan habt und singt. Johannes auch mit Klavier, das hat heute super Hände, auch super. Große Klasse, es macht mir Spaß. Und dann habe ich einen Bibeltext aufgetragen bekommen von der Perikopenordnung. Der ist eigentlich ein Klagelied, nicht mehr und auch nicht weniger. Jeremia 14, Vers 1 bis 9, nun ist Jeremia ja ohnehin der klagende Prophet im Alten Testament. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Also es ist keine Frau gemeint, sondern eine Trockenheit, die im Israel sozusagen vorherrschte. Was jetzt? Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, ihren Nachwuchs gebären, verlassen dieselben Jungen, verlassen ihre Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir gegen dich gesündigt haben, wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr Jahwe, sozusagen. Und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Nach diesem schönen Evangelium, wo genug Wasser da ist, um diese 6 Krüge mit rund 100 Liter zu füllen und dann dieses Wunder von dem Wein zu erleben, ist das hier ein Text aus einer anderen Zeit. Es hat immer wieder in der Menschheitsgeschichte auch Dürren, Trockenheit gegeben. Und wir selber sind, wenn wir noch einigermaßen uns zurückerinnern können, sind ja dessen auch teilhaftig geworden. Auch wir hatten Jahre, wo es zu wenig geregnet hat und auch der Grundwasserspiegel, auf den wir uns immer so ein bisschen verlassen hier in Mitteleuropa, der Grundwasserspiegel in ernstzunehmender Weise abgesenkt worden ist, weil wir Trinkwasser verbrauchen für alle möglichen Verrichtungen und das ist eigentlich gar nicht gut. Wir können uns also vorstellen, was es bedeutet. Ich sowieso, ich kann euch stundenlang erzählen davon, was es heißt, wenn es im Sommer heiß ist und ich eigentlich nicht mehr abkühle. So viel kann ich gar nicht kalt duschen, wie ich brauchte. Damit einher geht aber natürlich eine Bedrohung des Lebens. Und das ist hier wunderbar beschrieben, so kann man sie gar nicht sagen. Die Mächtigen, die Reichen, die Großen sind sie hier genannt, die was zu sagen haben, die schicken ihre Diener nach Wasser, aber sie sitzen im selben Boot wie all die Armen, die Tagelöhner und die, die keine Arbeit haben. Auch für die ist das Wasser alle, auch für die Reichen. Und Geld nützt ihnen in der Situation nichts mehr. Das Grundwasser ist weg, die Brunnen sind ausgetrocknet und die Diener kommen mit leeren Krügen zurück. Und dann ist es hier wie so ein kleiner Kehrreim. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Genauso ist es mit den Landwirten. Und die Landwirte sind ja die Berufsgruppe, die der Natur und den Gegebenheiten, den Elementen am ehesten noch ausgeliefert sind, auch mit ihrem ganzen Einkommen. Wenn Dürre, dann Hunger, Armut und eigentlich Flucht, weil der Landwirt kann, ohne dass es regnet, nichts zustande bringen. Er bringt sein Saatgut auf das Feld im guten Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott es regnen lässt. Wenn er das jetzt hinsät und es kommt kein Regen, dann war's das für immer. Weil sein Saatgut liegt jetzt da und wird von irgendwelchen Hamstern oder Vögeln oder was aufgefressen. Es geht nicht auf und damit ist es weg. Und er hat kein neues. Das neue Saatgut, dafür braucht er die Ernte, aber die kommt nicht. Und dann war er mal Landwirt und Ackerbauer gewesen. Weil das ist dieser, wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird, dann ist das schlimm. Und wir merken, die Situation, die uns hier geschildert ist, ist eine lebensbedrohliche Situation. Eine, die nicht sehr schön ist. Und betroffen sind auch die Tiere, hier sind die Hirschkühe auf dem Felde gemeint, auch die Wildesel schnappen nach Luft, in der Hitze natürlich, weil sie selbst die Raubtiere, die Schakale, ihre Augen erlöschen, weil es nichts Grünes gibt und die anderen Tiere, die sie sonst eigentlich zu essen haben, sind so dürr, davon wird man gar nicht satt, wenn man eins erwischt. Und man erwischt viele. Aber was nützt so viel Fleisch, wenn man keinen Schluck Wasser dazu hat? Das ist das, was die Schakale betrifft. Das bedeutet, wir haben eine Situation, die irgendwie sehr ausweglos ist. Das ist alles ganz schlimm. Es ist eine Situation im Niedergang, eine Situation, die wenig Perspektive bietet. Was soll noch kommen? Ganz ehrlich. Woher kommt Hilfe? Jeremia ist ein Prophet Gottes. Und er stellt diese Dürre in einen Zusammenhang, in den Zusammenhang der Schuld des Volkes Israel. Jeremia bekennt sozusagen, dass die Sünden des Volkes eine Anklage sind gegen das Volk selber. Und jetzt muss man ein wenig in diese Geschichte schauen, des Volkes Israel. Was im Großen und Ganzen kann immer nur große Züge dieser Geschichte hier mal aufzeichnen. Das Volk Israel, es gab ja diese eine Ansage von Gott, den Bann an allem zu vollstrecken. Und so zieht sich dieses Thema auch durch das Alte Testament. Den Bann an den Menschen im gelobten Land. Ursprünglich hieß es, das gelobte Land ist da, wo Milch und Honig fließen, geschweige denn Wasser. Natürlich ist da Wasser. Und so sind sie mit solchen hohen Erwartungen natürlich nach Israel gekommen. Jetzt sollten sie die dort ansässige Bevölkerung ausrotten. Gemeint war eigentlich mit diesem Befehl, sie sollten sich nicht teilhaftig machen diesem Götzendienst, der dort vorherrschte. Das war eigentlich der Grund für diese Ausrottungsstrategie. Was hat Israel gemacht? Sie haben es nicht gemacht. Und wie ein Bild sozusagen, sie haben längst nicht alle, die dort gewohnt haben, erschlagen und ausgelöscht, sondern sie haben sie leben lassen. Und was noch schlimmer war, sie haben sich von deren Zivilisation und von deren Umgangsformen, von deren Religionen und von deren Glauben und auch von dem, was die gemacht haben, beeinflussen lassen. Es, sozusagen die Kanaanäer als Influencer. Ohne Internet, aber einfach dadurch, dass sie ihre Baal-Götter und ihre Astarten, die Fruchtbarkeitsgöttinnen und so weiter, angebetet haben. Und das hat Israel auf Abwege gebracht. Und deshalb kam Israel dann später in eine Situation, 500, 600, 700 Jahre bevor Christus auf diese Welt kam, war es soweit, in eine Situation des Gerichtes. So beschreibt uns das Alte Testament. Ich kann das nur in aller Kürze sagen, aber Israel hat sich völlig falsch aufgestellt und ist dann vom guten Weg abgekommen. Hat nie umgesetzt, was Gott ursprünglich mit seinem Volk vorhatte im gelobten Land in Israel. Stattdessen haben sie so Umgangsformen sehr, sehr schnell gelernt. Wer mit Finanzen geschickt war, hat seinen Nachbarn durch Kredite und so weiter in Schuldsklaverei gebracht. Und so war ein ursprünglich freier Israelit der Sklave eines anderen geworden. Und dann heißt es beim Propheten Amos, als Anklage gegen die Frauen dieser reichen Familien: beim Gelage verscherbeln sie ihren ehemaligen Nachbarn aus Arroganz und Überheblichkeit für ein paar Sandalen. Es geht hier also nicht um Sünde, dass einer mal was klaut, sondern es geht um großflächige, weit verbreitete Erniedrigung von Menschen, Mitmenschen, Ausbeutung, betrügerische Kreditvergabe, zu hohe Zinsen, Wucherzinsen und so weiter und so fort. Das hatte Israel sozusagen gelernt von den Menschen, die schon ursprünglich dort wohnten. Gott hatte reagiert, aber Israel hat sich darum einen Dreck geschert. 10 Gebote gab es, die gab es ja schon seit dem Sinai, noch bevor sie ins gelobte Land kamen. Auch darum haben sie sich nicht gekümmert, um die 10 Gebote. Und so kam, was kommen musste. Israel stand am Ende seiner Geschichte irgendwie und wurde aus dem gelobten Land weggeführt. Und aus dieser Situation sozusagen. Jeremia prophezeit in einer Zeit, wo die großen Nachbarn, ursprünglich die Assyrer, später die Babylonier, drohten, Jerusalem und Juda wegzuführen. Und in der Situation läuft es nicht in Israel. Sie haben diese große Trockenheit. Und sie merken, es geht vorne und hinten nicht, aber politisch läuft es eben auch gegen das Volk Gottes. Und sie fragen sich, wie man so ist. Man ist dann so ein bisschen eingebildet und träumt so für sich seine Träume. Aber warum ist das alles so? Was habe ich denn gemacht? Und so, ihr kennt das ja, ja. Und in der Situation spricht Jeremia von Schuld. Und damit macht er sich zu einem Ausgestoßenen. Von Jeremia wissen wir, dass er sich unbeliebt gemacht hat, indem er die Wahrheit gesagt hat. Er hat die Situation nicht beschönigt und das haben sie ihm übel genommen. Wir sind hier in der Dürre, wir haben Hunger, wir haben Durst und du sprichst von Sünde. Bist du bekloppt? Die haben Jeremia eine Nacht lang, steht alles im Buch des Propheten Jeremia, in eine Güllegrube gestellt, bis zum Hals musste er da stehen. Ganz davon abgesehen, dass die Abgase nicht appetitlich riechen. Sowas haben sie mit diesem Mann gemacht, der einfach nur, er hat gesehen, was ist, hat es auch gesagt und das war sein Fehler. Beziehungsweise von Gottes Sicht her war es richtig, dass er das anspricht. Aber von den Menschen her, die haben es ihm übel genommen. Und jetzt sitzen sie sozusagen in dieser Verzagtheit. Jeremia kennt einen Weg. Das ist der Weg, dass man sich ehrlich macht, dass man ehrlich über seine Situation, über seinen Glauben, über sein Leben, seine Lebensweise, alles nachdenkt. Jeremia weiß, dass Vergebung bei Gott ist, dass Gott der Trost Israels und der Nothelfer ist, aber dass er sich offensichtlich verschließt, weil Israel so völlig auf dem falschen Dampfer ist. Lustig in den Abgrund treibt, auf dem Partyboot in Richtung Wasserfall. Das ist hier sozusagen diese Situation. Wir alle kennen die Geschichte Israels. Die Geschichte Israels endete erstens rund 686 mit der Wegführung der südlichen Stämme und 100 Jahre später, rund 583, 85, 87, keine Ahnung, kann man so genau nicht sagen, mit der Wegführung von Jerusalem und Judäa nach Babylon. Dass das hier aber deshalb trotzdem nicht wertlos ist, zeigt sich daran, dass Gott dafür gesorgt hat, dass dieser Text und der ganze Buch Jeremia in die Bibel aufgenommen wurde. Und wir können uns heute fragen, was lernen wir davon? Das erste ist der letzte Satz, wenn ihr ganz unten guckt. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Das ist das Wichtigste in einer solchen Situation. Jeremia weiß, wir haben eigentlich verspielt. Und dennoch hält Jeremia an Gott fest und sagt, du bist ja doch unter uns. Wir sind schuldig geworden vor dir. Wir haben irgendwie alles rausgehauen und Unrecht getan und haben uns um deine Gebote, um deinen Willen überhaupt um gar nichts geschert. Trotzdem bist du doch unter uns und dich kriegen wir nicht weg. Und wir wollen das auch gar nicht. Gleichzeitig steckt in diesem Text auch etwas, was wir auch lernen müssen. Gott ist ein Gott, der seinen Willen hat und auch durchsetzt. Der ist von uns nicht manipulierbar. Gott liebt den Menschen, aber auch darüber ist Gott nicht manipulierbar. Gott liebt die Sünde nicht. Du hast uns doch lieb, ja, aber nicht deine Sünde. Ich will dich, aber nicht das, was du falsch machst. Deshalb gibt es nur eine Lösung, ändere dein Leben. Weil das alles aber nichts bringt, wir gehen gedanklich einen Schritt weiter, weil das alles nichts bringt, weil die Dürre weiter da ist, weil die Menschen von sich aus die Änderung nicht hinkriegen, kam der Mensch, der aus Wasser Wein macht. Und das aus Wasser Wein machen ist ja eigentlich dieses, zeigt, das ist das Wunder, was geschehen muss. Wo Trockenheit ist, wird es Wasser geben. Wasserströme in der Wüste. Wir erinnern uns daran, steht auch in den alttestamentlichen Propheten, Wasserströme in der Wüste oder bei Jesus Wasser zu Wein. Auf der Hochzeitsfeier war die Party eigentlich zu Ende, weil der Wein alle war. Jetzt ist Jesus, man muss ja vielleicht aus der Sicht von Suchtkrankenhilfe und so das auch mal sagen, es geht hier nicht darum, dass hier unbegrenzt gesoffen wird, sondern es geht um den Symbolgehalt. Der Wein ist alle. Und Jesus sorgt dafür, dass jetzt nicht Traurigkeit, Dürre und das Ende des Festes ist, sondern Jesus sorgt dafür, dass wir weiter feiern können, dass wir eine Hoffnung haben, dass es weitergeht und nicht so eine ausweglose Situation, wie Jeremia sie hier vor sich hat, dass die Ackerleute ihr Saatgut verschleudert haben und weil es nicht regnet, haben sie für die kommenden Jahre, sind sie raus aus diesem Kreislauf von Saat und Ernte. Jesus durchbricht das, indem er ein Wunder tut und aus Wasser Wein macht und noch viele andere Sachen und am Ende die Menschen mit Gott versöhnt. Das ist die Ansage von der Hochzeit zu Kana, von diesem Wunder, wo Jesus sagt, ich meine, ich finde das ja auch so herrlich wie so ein junger Mann sozusagen und so eine Mutter, die dann sehr stolz ist auf ihren ältesten Sohn und so, ja, mach mal, du musst doch hier was helfen. Offensichtlich weiß die, dass der was kann. Sozusagen. Ist ja ganz klar, jede Mutter, die diesen großen Sohn hat, ist sehr, sehr stolz darauf und so. Und das ist vollkommen klar. Und dann sagt Jesus noch, du hast mir gar nichts zu sagen, ich brauche dich nicht, damit du mir sagst, was ich machen soll. Wir haben das ja vorhin gelesen. Und dann geht sie aber hin nach dieser Ansage und sagt zu den Dienern, also was er euch sagt, macht. Die interessiert die gar nicht, was er zu ihr gesagt hat. Ja, es ist so spannend. Ich liebe eigentlich auch diesen Text. Und Jesus ist derjenige, Jesus ist die Antwort Gottes, so sagen wir mal so, auf die Dürre der Menschheit. Die Menschheit hat keine Zukunft. Das Wasser fehlt, es ist alles weg. Der Segen Gottes ist abgewählt, weil die Menschen ihre eigenen Wege gehen. Und Gott hat eine Antwort und sie lautet Jesus Christus. Der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Der die Schuld der Menschheit auf sich nimmt. Der es uns ermöglicht, neu anzufangen. Denn so weitermachen wie bisher macht ja keinen Sinn, weil dann hält die Dürre an. Wenn wir mit Gott ins Reine kommen wollen, müssen wir unser Leben ändern. Das, was wir bisher falsch gemacht haben, müssen wir in Zukunft bleiben lassen und das Richtige tun. Und wir merken, dass es oft ganz, ganz schwer ist. Und dass es uns so nicht gelingt. Und da öffnet Jesus uns die Tür, weil er Vergebung ermöglicht. Am Kreuz auf Golgatha stirbt, weil er die Tür zu Gott öffnet. Und da kann wieder eine Verbindung kommen. Unsere Gottesbeziehung ist jetzt nicht mehr von unserem Wohlverhalten abhängig. Wir haben das so schön, habt ihr das gesungen in diesem Jire-Lied. Ja, ich bin geliebt, egal, es kommt nicht auf mich an, dass ich Wohlverhalten zeige und artig bin. Gott liebt mich durch Christus, so oder so. Und das eröffnet mir die Tür, dass ich nicht so weitermachen muss wie bisher, sondern mein Leben ändern kann. Und dass ich jetzt mit Gott gehen kann. Das ist die Botschaft dieses Gottesdienstes. Jeremia hatte schon so einen Spalt weit die Tür offen, hat gesehen, unsere Sünden sind groß, aber lieber Gott, um deinetwillen, du bist doch der Gnädige, um deinetwillen, hilf uns doch. Du bist der Trost Israels. Warum bist du wie einer, der nicht helfen kann oder will? Und dann antwortet Gott hunderte Jahre später, indem Jesus Christus Mensch wird. Und das ist die Antwort auf diese Dürre. Und das ist das, was wir heute noch feiern. Wir dürfen, da wo wir durstig sind, Wasser des Lebens empfangen. Da wo wir zu ersticken drohen in der Hitze, dürfen wir aufatmen in der Kühle. Und da, wo wir zu erfrieren drohen in der Kälte, dürfen wir uns aufwärmen am wärmenden Ofen, am wärmenden Feuer. Versteht ihr? Gott ist derjenige, der unser Leben ändert. Gott ist derjenige, der uns einlädt zu dieser neuen Hinkehr. Und das ist das, zu dem ich heute einlade, immer wieder neu natürlich. Wenn es mir gelungen ist, heute das Vertrauen in eine gute Zukunft für uns alle, für diese Stadt, aber auch für diese Gemeinde und für uns Einzelne als Familien und als Einzelpersonen, das Vertrauen in eine gute Zukunft zu wecken, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das wollte ich jedenfalls. Es gibt eine Tür, die offen ist. Jesus spricht, ich bin die Tür ins Leben. Lasst uns hindurchgehen. Amen.